Yakshas, Nachkom Kuveras, Rakshamsi, Rakshasas, Fleischesser, Bhutani, Geister, Pishachaha, Hexen. Diese, das sind alles diese unangenehmen Zeitgenossen, die hier erwähnt sind. Vishita Ashana, die alle die Gewohnheit haben, Fleisch zu essen. Bhutesha, Shivas Inkarnation Rudra. Vatsa, dessen Kalb. Dudu, Mägden heraus. Kapale, in einem Topf aus Schädeln. Aus der Gita. Chataja, Blut. Asavam, ein fermentierter Trank. So. Übersetzung. Darauf verwandelten die Yakshas, Rakshasas, Geister und Hexen, die die Gewohnheit haben, Fleisch zu essen, Shivas Inkarnation Rudra, Bhutanat, in ein Kalb und mägten Getränke heraus, die aus Blut gemacht waren, und füllten sie in einen Topf aus Schädeln. Erläuterung: Es gibt verschiedene Arten von Lebewesen in der Form von Menschen, deren Lebensbedingungen und Essgewohnheiten überaus abscheulich sind. Im Allgemeinen essen sie Fleisch und trinken fermentiertes Blut, das in diesem Vers als Chatayasavam erwähnt ist. Die Führer solcher entarteten Menschen, die als Yakshas, Rakshasas, Bhutas und Pishachas bekannt sind, befinden sich alle in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Sie sind unter die Herrschaft Rudras gestellt worden. Rudra ist die Inkarnation Shivas und ist für die Erscheinungsweise der Unwissenheit in der materiellen Welt zuständig. Ein anderer Name Shivas lautet Bhutanat, was Herr der Geister bedeutet. Rudra erschien zwischen den Augen Brahmas, als Brahma auf die vier Kumaras sehr zornig war. Before starting, you will require a translation. Ich darf noch einmal den Text lesen. Yakshara Shangsi Bhutani Pishacha Pishitashana Bhutesha Vatsa Duduhu Kapale Chatayasavam. Übersetzung: Darauf verwandelten die Yakshas, Rakshasas, Geister und Hexen, die die Gewohnheit haben, Fleisch zu essen, Shivas Inkarnation Rudra Bhutanat in ein Kalb und mägten Getränke heraus, die aus Blut gemacht waren, und füllten sie in einen Topf aus Schälen. Kurz zu diesem, direkt zu diesem Text. Ich möchte gerade für Martin diesen, den Zusammenhang herstellen. Einst hatte die Erde sich geweigert, dafür zu sorgen, dass Getreide und Früchte und Kräuter und andere Dinge, die man braucht zum Leben, aus ihrem Schoß hervorkam. Sie hatte das getan, weil die Staatsregierung sehr dämonisch ist, gewesen ist. Die Erde hat, hinter der Erde ist eine bestimmte Art von, sagen wir einmal, Intelligenz, die durch eine Persönlichkeit, ein Devata namens Bhumi, repräsentiert ist. Wenn immer Bhumi sieht, dass die Regierungen total dämonisch sind, dann wird sie dafür sorgen, oder dann wird sie ihre Nahrungsmittelversorgung einstellen. Wir finden das öfters, dass die Erde plötzlich nicht mehr den Enthusiasmus verspürt, dafür zu sorgen, dass Nahrungsmittel anwachsen. Und ganz gleich, was man an landwirtschaftlichen Experten oder wen man als landwirtschaftlichen Experten heranzieht, die Erde verweigert einfach ihre Frucht, es gibt nichts mehr. Wir sehen das in der heutigen Zeit auch, dass unsere Natur sich mehr und mehr dem der Bewirtschaftung entzieht. Viele Menschen denken, der alleinige Grund wäre die Umweltverunreinigung, die durch chemische Ausstoßungen und so weiter herbeigeführt wird. Doch das Bhagavatam gibt eine andere Erklärung. Sicherlich, das ist mit daran schuld. Doch der eigentliche Grund ist, dass Bhumi nicht mehr kooperiert. Das Universum wird in dem Bhagavatam als ein intelligentes Universum bezeichnet. Also nicht ein Universum, was sich nur nach blinden, aufgestellten Gesetzen richtet, wie es die heutige Naturwissenschaft annimmt. Nein, hinter diesen Gesetzen sind immer Gesetzesmacher und auch man nennt das eine Legislative und eine Exekutive. Jemand, der die Gesetze erlassen und auch die sie exekutieren. Und das sind Devatas oder Halbgötter. In der vedischen Kunst oder Lebensart weiß man, dass diese Devatas alles regulieren, nicht zuletzt auch die eigene Vitalität, die durch die Pranas durch die Hauptprana verursacht wird. Wenn man deswegen im Vedischen ein Medikament verschreibt, muss man den Devata, der für die einzelne Regulation des Körpers verantwortlich ist, ebenfalls zufriedenstellen. Man kann nicht allein die Medizin darreichen, ohne diese Zufriedenstellung gemacht zu haben. Mir ist in Indien ein Tempel bekannt, wo einmal im Jahr Geistesgestörte hingehen, die dann mit einer großen, fast mitleidserregenden Art und Weise den Namen Dattatreya chanten, der eine Inkarnation Vishnus darstellt. Und wenn die zu dieser bestimmten Nacht, es ist meines Wissens eine Amavasya, Vollmondnacht, dorthin kommen und also verzweifelt die Namen Dattatreya, Dattatreya, Hilf, Rakshaman, chanten, kriegen sie eine wundersame Heilung zu sehen. Die werden von ihrer Schizophrenie oder ihrer manischen Depression oder was es gerade ist, unter dem sie leiden, bleibend geheilt. Wir möchten das auch als ein weiteres Beispiel für ein intelligentes Universum anführen, in dem eine höhere Intelligenz wirksam ist, die wir als Hilfe anrufen können. Letztendlich wird das Universum von der höchsten Intelligenz reguliert. In der Bhagavad Gita klärt Krishna das in dem Shloka Maya Yakshena Prakriti Suyate Chacharacharam Hetu heißt Gott, Hetunanena Konteya Jagat Viparivartate. Maya Aksha, Aksha heißt, kann Augen bedeuten, aber auch Aufsicht. Maya, diese Energie, befindet sich also unter meiner Aufsicht, sagt Krishna, und unter dieser Aufsicht sorgt sie dafür, dass die Wesen ins Sein treten. So, heute möchte ich gerne mich mit dem Thema Intelligenz beschäftigen. Ich habe schon am Freitag darüber einen Vortrag gegeben in Wiesbaden. Heute möchte ich aber diesen Vortrag mehr zu einem Devotee-Zuhörerkreis machen und werde also die Themen anders präsentieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Themen eure volle Aufmerksamkeit schenkt, denn ein Verständnis von diesem Thema wird es uns ermöglichen, viel unbeschwerter und viel schneller eigentlich in unserem Krishna-Bewusstsein voranzuschreiten. Wir alle haben uns bestimmt schon zu einem Zeitpunkt in unserem Leben gefragt, was Intelligenz im Krishna-Bewusstsein Intelligenz im Krishna-Bewusstsein wird von Krishna gebraucht im zweiten Kapitel, wo er sagt, dass dieser Vorgang des Krishna-Bewusstseins Buddhi-Yoga sei. Buddhi heißt Intelligenz und auch so viel und Yoga, sorry, heißt natürlich Verbindung. Krishna spricht also von einer mit ihm verbundenen Intelligenz und sagt, das sei die Definition von Krishna-Bewusstsein. Eshate vihita shankye buddhir yoghe tvimang shrinu buddhya yukto jaya partha kama bandham prahasyasi. Bisher habe ich dir dieses Wissen durch ein analytisches Studium erklärt. Das war also, dieser Vers taucht auf im 9, also ist der 39. Vers des zweiten Kapitels. Bisher hatte Krishna Sankhya-Yoga oder überhaupt Sankhya erklärt, ohne vielleicht wird wohl das Selbst, der Atma vor den materiellen Elementen als getrennt angesehen wird. Nun will er aber weiter gehen und Tätigkeiten beschreiben, wobei man verzichtet auf das Ergebnis. Wenn man in solch einem Wissen handelt, dieses Wissen wird als Buddhi-Yoga bezeichnet, als Intelligenz-Yoga, wenn ihr so wollt, in der einfachen Übersetzung, dann kann man von der Fessel des Karmas befreit werden. Also Buddhi-Yoga wird von Krishna als etwas, was die Seele von ihrem Karma und ihrem materiellen Dasein befreit, bezeichnet. Ein wenig weiter erklärt Krishna, dass für dieses, um dieses Buddhi-Yoga zu verstehen, dass das eine sehr transzendentale Angelegenheit ist. Er sagt nämlich, dass jemand, der sich auf dieser Ebene befindet, das materielle Leben ein für alle Mal verlässt. Schon wieder, Buddhi-Intelligenz wird hier also definiert, nicht nur als das, was Karma beendet, sondern was sogar das gesamte materielle Dasein, so, hier werde ich ein bisschen enthusiastisch, beendet. Ich darf es euch kurz im Sanskrit vorlesen. Yadate mohakalilam buddhir, da ist es wieder, vyati tarishyati tadagantasi nirvedam nirvedam Shurtavyasya Shutasya Cha. Wenn deine Intelligenz aus dem dichten Wald der Täuschung herausgetreten ist, wirst du gegenüber allem, was gehört worden ist und allem, was noch zu hören ist, gleichgültig werden. Du wirst Nirvedam erlangen. Das ist ein wichtiger Punkt im spirituellen Leben. gleichgültig dem materiellen Dasein gegenüber. Jemand, der auf dieser Ebene tätig ist, wird sogar den vedischen Regulierungen, die dafür gemacht sind, das materielle Leben sehr gut zu überstehen, gleichgültig gegenüber. Prabhupada zitiert Srila Madhavendra Puri: Sandhya Vandana Batramastu Bhavato Bhosnana Tubhyam Namo Bodeva Pitarascha Tarpana Vidho Naham Chamacham Yatam Yatra Kvapi Nishatya Yarava Kulotamasya Kangsa Dvisha Smaram Smaram Agangharami Taralam Manye Kemanye Name. O meine Gebete, die ich dreimal täglich spreche, alle Ehre sei euch. O mein Bad, ich bringe dir meine Ehrbietung dar. O Halbgötter, o Vorväter. Bitte entschuldigt meine Unfähigkeit, euch meine Achtung zu erweisen. Wo immer ich nun sitze, erinnere ich mich an den großen Nachkommen der Yadu-Dynastie, Yadhava, mein Name, den Feind Kamsas, Kamsadvisha. Und so kann ich mich von, also es ist natürlich Krishna, und so kann ich mich von allen sündhaften Bindungen befreien. Ich denke, dass dies für mich ausreicht. Er wendet sich also ab von den Zeremonien und den Ritualen, die in den Vedas für Neulinge geschrieben werden, die nur nach Regeln und Ritualen ihr Krishna-Bewusstsein ausführen können. Und Krishna macht diesen Punkt sehr, sehr klar. Es ist ein revolutionärer Punkt. Darf ich kurz dich bitten, das Fenster zuzuschließen? Er macht den Punkt, dass dieser Buddhi-Yoga, diese Intelligenz, letztendlich eine Negierung des materiellen Daseins bedeutet und auch der vedischen Schriften, die sich mit dem materiellen Dasein befassen. Er sagt, Shruti vipratipanate yadha stasyati nishchala samada achala buddhis tadha yogam avapsyasi. Wenn dein Geist nicht mehr von der blumigen Sprache der Veden verwehrt ist und fest in der Trance der Selbstverwirklichung verankert bleibt, dann hast du das göttliche Bewusstsein erreicht. So, diese äußerst interessante Definition von Intelligenz möchte ich an den Rand und an den Anfang der heutigen Vorlesung stellen, nämlich Intelligenz als das, was letztendlich Yoga erreicht, Verbindung mit Krishna und somit uns in der Transzendenz, in unserer ursprünglichen, veranlagungsgemäßen Position als Diener Krishnas verankert oder festigt. Nun, lasst uns jedoch uns diesem Thema aus der materiellen Welt heraus nähern und zunächst einmal zu einem Verständnis kommen von dem, was Intelligenz ist und was Intelligenz leistet, nämlich die Intelligenz, die uns zur Verfügung steht, und lasst uns dann zu einem schweren Konflikt gehen, nämlich inwieweit Intelligenz einem helfen kann, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Viele heutige denken, dass Intelligenz abgestellt werden müsste, um sich mit spirituellem Leben zu befassen. Ja, ich möchte sogar behaupten, dass das heutige Christentum vor diesem Dilemma kapituliert hat, nämlich, dass unsere Intelligenz scheinbar sich nur mit weltlichen Dinge analysieren können und wenn es zu Bereichen der Transzendenz übergeht, völlig unbedeutend ist. Da muss man einfach, so sagen die Christen, das davor stellen, nicht, und einfach glauben. Kennt ihr das? Also ich zum Beispiel als Pastor, als ich zum Konfirmandenunterricht war, ich sollte Pastor werden, bin ich zum Glück nicht geworden. Als ich im Konfirmandenunterricht war, kann ich mich noch deutlich daran erinnern, den Pfarrer oder Pastor, evangelisch, mit kritischen Fragen konfrontiert, so Gott soll die Welt in 7 Tagen erschaffen haben, das war doch der Urknall. Und ich weiß noch, wie sich mein Pastor, der ein Intellektueller war, unter die, mit diesen Fragen äußerst unwohl fühlte und sagte, Kind, jetzt hör auf. Ja, einerseits, das stimmt schon, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Aber, und dann sagte er irgendwas, was ihn selber nicht zufriedenstellte. So hatte ich jedenfalls den Eindruck. Und war völlig... Und dann kam ich immer mit meinen nagenden Fragen aus der Wissenschaft. Wir lasen zu Hause dieses naive Magazin, das Bild der Wissenschaft, und sagte, das kann doch nicht sein, dass die Frau aus der Rippe Adams geschaffen worden ist. Das glaubst du doch, wir waren auf du mit dem Pastor, das glaubst du doch selber nicht, sei doch ehrlich. Und du kannst mir nichts vormachen. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, der war sehr unangenehm berührt durch diese Fragen, eben weil wir auf du waren. Nicht? Er konnte nicht jetzt seine Standardantworten geben. Ich war zu close und zu kritisch vor allen Dingen. So, viele Leute sind deswegen auch heute noch der Meinung, selbst diejenigen, die sich mit Vedas und so weiter befassen, Intelligenz haben, das ist der Feind dieser Angelegenheit und sind deswegen innerlich gespalten. So, auch neue Bhaktas haben viele Zweifel und Fragen aus dem Bereich ihrer Intelligenz. Und es gab auch in unserer Bewegung zum Beispiel eine solche Situation. Es war Pradyumna. Prabhupada sagte damals, die Astronomen sind nicht zum Mond gegangen. Und Pradyumna, nicht unser Pradyumna, nicht der Übersetzer Pradyumna, hieß er Pradyumna? Uda war es wieder eine andere. Es war irgendein, ich kann mich nicht, es mag sein, dass es nicht Pradyumna war, aber fängt mit P an. Der war Pradyumna, das war Pradyumna. Doch, ich bin mir jetzt sicher. Es muss Pradyumna gewesen sein. Aber nicht der bekannte Pradyumna, den ihr alle kennt. Das war der, der Prabhupada surfte. Der holte Prabhupada vom Fernseher und sagte Prabhupada, während er ihm eine Kopfmassage gab, schau es dir im Fernsehen an, das ist Apollo 11. Die landet jetzt auf dem Mondplaneten. Siehst du, wie sie da landet? Prabhupada sagte, sie sind nicht auf dem Mond. Und er sprach von dem Mond als einem Planet, der sich in einer anderen Dimension besteht, ein höherer Planet. Er sagt, wenn sie überhaupt irgendwo gelandet sind, dann sind sie auf dem Rahu gelandet. Anyway, es ist ein interessantes Thema und ich möchte all die neuen Bhaktas, die hier in Schleudern kommen, bitten, nicht in Schleudern zu kommen. Haltet euren Wagen auf der stetigen Fährte des Krishna-Bewusstseins. Ich habe jedoch einen sehr, sehr guten Artikel, erinnere mich bitte daran, den ich euch zur Verfügung stellen kann. Ist auch für die Älteren, die wohl sehr nice, wo diese Gedanken alle sehr gut analysiert werden. Wir waren nicht auf dem Mond oder so. Nicht? Ein interessanter Kapitel, Artikel, sehr revolutionär, natürlich. So, dieser Pradyumna, einmal, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, kochte er für Srila Prabhupada etwas. Und irgendwie kam das Feuer in das Ghee, in die Ghee-Kelle hinein. Und die Ghee-Kelle hat ein Feuer gefangen und ist explodiert. Und dann ist er reingekommen zu Prabhupada. Das ganze Gesicht war verrußt. Es war also nichts geschehen, nichts Gesundheitsgefährdendes. Und Prabhupada begrüßte ihn und sagte, Pradyumna ist auf dem Mond gelandet. das ist Srila Prabhupada, ja, das ist sein sarkastischen Humor. auf ihn angewandt. Und anyways, es gab also an diesem Punkt eine Spaltung zwischen dem Vertrauen Pradyumnas in Prabhupada, der auch das bewusst herbeiführte, der dann nicht wartete. Und schließlich hat Pradyumna, weil er diesen Punkt nicht überwinden konnte, nämlich seine sogenannte rationelle Intelligenz in dem und Bhakti. Deswegen hat er letztendlich die Bewegung für Krishna-Bewusstsein verlassen. So, auf der anderen Seite aber heißt ja allein, ist ja allein Prabhupads Titel, den er hat, Bhakti Vedanta. Dieses analytische Wissen des Vedanta kombiniert mit Bhakti. Also lasst uns deswegen mal sehen, wo ist der Platz von Intelligenz, unserer eigenen Intelligenz im Krishna-Bewusstsein. Ich habe das Thema ein bisschen analysiert. Es gibt jedoch sicherlich viel, viel mehr zu sagen. Ich habe auch nicht so viel Zeit, wie ich dem Thema eigentlich schenken möchte, weil wir schon Viertel nach acht haben. Ich möchte jetzt zunächst einmal noch einen Schlucker aus der Bhagavad Gita zitieren zu diesem Thema. Ja, Vyasayatmika Buddhir, schon wieder das Wort Buddhi, Ekeha Kurunandana Bahushaka Chanantascha Buddhayo Vyasayinam. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben, eigentlich Vorhaben oder Intelligenz, Buddhi, ist hier übersetzt in der Wort-zu-Wort-Übersetzung als Intelligenz. Sie sind also, O geliebtes Kind der Kurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Nun, Prabhupada beschreibt jetzt die Intelligenz eines Transzendentalisten in einer Art und Weise, die sehr interessant ist. Den starken Glauben, den man durch Krishna-Bewusstsein die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen wird, bezeichnet man als Vyavasayatmika-Intelligenz. Und dieser Glaube wird definiert im Madhya-Lila als Shraddha Shabde Vishwas Kohe Sudrida Nishchai Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Krita Hoy. Das ist dieses unerschütterliche Vertrauen in etwas Erhabenes. Wenn man die Pflichten im Krishna-Bewusstsein erfüllt, braucht man nichts anderes zu tun in dieser materiellen Welt. Nun, der Mensch im weltlichen Leben würde sagen, wie könnt ihr das mit Intelligenz gleichsetzen? Wie kann man sagen, dass das feste Vertrauen in Krishna-Bewusstsein und darin, dass allein Krishna-Bewusstsein ausgeführt werden muss, um all die Vollkommenheiten im Leben zu erreichen, um all meine Belangen, die psychologischen, die physiologischen, mein Schicksal, also karmischen und so weiter, dass ich nur einfach mich im Krishna-Bewusstsein beschäftigen muss. Das ist doch nur eine Frage des Glaubens. Das hat doch nichts mit Intelligenz zu tun. Ist es nicht so? Nun, das hat sehr viel mit Intelligenz zu tun. Zunächst einmal ist es nicht intelligent, wenn man mit einer einzigen Tätigkeit alles versorgen kann. Zum Beispiel, wenn ich einen Baum ernähren will, ist es dann intelligent, wenn ich zu jedem Blatt gehe und es mit Wasser beträufle? Ich muss da sehr viel laufen und sehr viel arbeiten. Also, ist es nicht intelligenter, wenn ich es schaffe, nur eine Tätigkeit zu finden, eine Sache zu finden, eine Quelle zu finden, dass ich damit den ganzen Baum versorge? Natürlich. Und es gibt das. Ich muss das Wasser zur Wurzel geben. Dann wird die ganzen Blätter erzeugt. So, wenn man die Wurzel der Schöpfung ausfindig machen kann, den Mover, den ungesehenen Beweger der gesamten materiellen Energie, dann kann man alle Notwendigkeiten, die es innerhalb dieser materiellen Energie für mich gibt, erfüllen. Nun, diese Wurzel, diese, sagen wir mal, letztendliche Formel für alles, nach der übrigens auch die Materialisten suchen, gibt es.
Die Materialisten suchen diese, man nennt es Unified Field Theory im Englischen. Es gibt bestimmt auch was Deutsches dafür. Martin, kannst du uns helfen? Vereinheitliches, ist das ein feststehender Ausdruck? Ja, vereinheitlichtes Feld. Was damit gemeint ist, ist, anyways, ich bin jetzt natürlich kein Physiker, ich werde es jetzt aber, kannst du sehr einfach ausdrücken, das vereinfachte Feld, ist, dass man versucht, das Geheimnis der Schöpfung zu finden, das, was alles zusammenhält. Man hofft, es in einer Formel ausdrücken zu können und träumt sich von diesem Wissen ein Grundverständnis von allen Phänomenen in der Welt zu haben und sozusagen somit den Hebel anzusetzen für die Kontrolle des Materiellen oder das Verständnis, und für die Dämonen bedeutet das auch gleich die Kontrolle im materiellen Dasein oder der materiellen Existenz. So, sie suchen jedoch diese, sagen wir mal, diesen letztendlichen Beweger in der Materie und machen somit einen großen Fehler. Dieses Beispiel, oder hier möchte ich ein Beispiel geben. Einst fand ein Mann, ein Trinker, einen betrunkenen Gentleman, der unter der Straßenlaterne nach seinem Schlüssel suchte, dem Hausschlüssel. So, der Mann wollte ihm helfen und sagte, kann ich ihm behilflich sein? Ja, sagte der Betrunkene, ich suche meinen Schlüssel, ich muss hier rein in mein Haus und mich jetzt endlich ausschlafen. Ich suche aber jetzt schon seit 3 Stunden unter dieser Straßenlaterne und kann ihn nicht finden. Ja, sagte der Mann, der ihm helfen wollte, wo haben Sie denn das letzte Mal Ihren Schlüssel gehabt? Ja, den hatte ich da im Dunkeln, 200 Meter weiter gehabt. Da habe ich mir da habe ich mir ein Schnupftuch aus der Tasche genommen, und als ich es rausgezogen habe, habe ich den Schlüssel auf den Boden fallen sehen und habe ich mir die Nase geschnäubt. Ja, sagte der Nüchterne, warum suchen Sie denn hier? Da müssen Sie da drüben im Dunkeln suchen. Nein, sagte der Betrunkene, da kann ich ja nicht sehen, hier kann ich sehen. Versteht ihr? So, die Materialisten haben einen bestimmten Vorgang, mit dem sie zur Erkenntnis kommen und in deren Rahmen ihre Intelligenz wirkt. Ich möchte hier, weil ich zu Devoti spreche, jetzt nicht die Fundamentalkritik an diesem, da müsste ich was kompliziert, einen Gedanken entwickeln. Ich möchte euch nur hier als Devotis darauf hinweisen, dass diese materielle Welt von einem intelligenten Plan ausgeht und nicht durch einen Urknallplatsch da gekommen ist. Nicht? Also, was die Wissenschaftler jedoch tun, sie suchen nur in diesem materiellen Bereich nach der Erkenntnis, nach der Ursache. Obwohl sie selber in bestimmten wissenschaftlichen Bereichen schon herausgefunden hat, dass die Selbstorganisation der Materie niemals zu so komplexen Erscheinungen führen kann, wie sie geführt ist, wie sie hier sind. Wer hierüber oder hierzu Fragen hat oder das gerne näher analysieren möchte, diese Aussage, die möchte ich auf Manavendra Puri verweisen, der das, diesen Punkt beweisen kann und jetzt für das Fernsehen in eine Produktion hineingeht, eine 10-teilige internationale Serie, wo das gesehen wird, zusammen mit einem anderen Populärwissenschaftler, wo man das im Fernsehen sehen kann. Also es ist stichhaltig, nicht? So, wir als Devotees verstehen also, wir suchen auch die vereinheitlichte Theorie und finden die natürlich in Krishna. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna diesen Punkt, wir finden es nicht in einem Urknall, sondern unser Punkt ist ein anderes, ein intelligentes, allmächtiges Persönlichkeit, die durch ihre zahlreichen Energien alles in dieser Welt erledigt, wie es die Shweta Shvatara Upanishad sagt. Parasya Shakti Vividhaiva Shuyate Svabhaviki Vihana Bhala Kriyacha. Die Energien des Herrn sind vielfach und sie sind verantwortlich für alle Tätigkeiten der Bhala, heißt Kraft, Kriya heißt Aktivitäten und der Intelligenz. So, gut. In der Bhagavad Gita kommt Krishna zu dem Schluss, dass jemand, der diese Quelle oder diese Wurzel der Schöpfung gefunden hat, als wahrhaft intelligent anzusehen ist. Er sagt, dass nur nach Vahunam, Janmanam ante, Janavam, da ist jetzt Wissen, Janavam man prapadyate, Vasudeva savam iti samahatmasudhulabha. Vahunam, Janmanam ante, wer nach vielen Geburten und Tode zu wirklicher Erkenntnis gekommen ist, versteht, dass ich, Krishna, alles bin. Vasudeva savam iti. So, diese Intelligenz nun kriegt man von Krishna selber. Um Krishna zu verstehen oder zu erkennen, braucht man Krishna in Form der Überseele. Krishna gibt jede Art von Intelligenz in Form der Überseele. Es heißt sehr schön, Savasya Chaham Hridhi Sanivishtu Mata Smriti Jnanam. Mata Smriti Jnanam Apohanam Cha. Also, Smriti, Erinnerung, Jnanam, Wissen und Apohanam, Täuschung oder Vergessen. All das kommt von Krishna, der im Herzen als die Überseele gegenwärtig ist, der für die Inspiration sorgt und der die bedingte Seele dirigiert, nicht nur in diesem Leben, sondern auch von Leben zu Leben. Krishna ist so barmherzig, dass er als die Überseele, die bedingte Seele, selbst noch im materiellen Leben dirigiert und leitet. Krishna kommt dann arbeitet auch mit dem spirituellen Meister zusammen, der die äußere Form ist und der seinem Schüler Intelligenz gibt, die gleiche Intelligenz, die ihm Krishna versucht zu geben, um auf den spirituellen Pfad voranzukommen. So, Hare Krishna, ich möchte actually hier enden. Das war der erste Teil, jedoch ich merke, ich kriege es einfach nicht in einer Vorlesung alles unter, was ich sagen möchte und was ich gerne analysieren möchte. Denn es ist so viel. Ich möchte gerne morgen den zweiten Teil machen, wo ich darüber sprechen möchte, wie die jetzt über die praktische Psychologie, was die Funktion des Geistes ist, was die Funktion der Intelligenz ist, und möchte dann gerne ins Sankhya reingehen und dann einfach einen Vernichtungsschlag gegen die Arroganz der materiellen Intelligenz führen, nämlich die arrogante Behauptung, alles erklären zu können. Das ist etwas, worauf ich mich persönlich schon sehr freue und zu dem ich euch gerne einladen möchte, auch möglichst zahlreich zu erscheinen. Gut, habt ihr bis hierher irgendwelche Fragen? Ja, Antaran Kashakti Prabhu.
Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, ist deine Definition von Kriti. Bezieht sich auf Intelligenz, aber das mehr auf Gyan. Das heißt, auf das Verständnis, dass letztlich die Ursache die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna ist. Bodhi Yoga ist aber jetzt die Verbindung mit Krishna durch Intelligenz.
Sehr gut.
Aber es wird auch in der Bhagavad Gita Bodhi-Yoga mehr als ausschließliche Hingabe zur höchsten Persönlichkeit Gottes definiert.
Diese Definition findest du auch in Prabhupads Erläuterung, wo er über die Intelligenz des Devoten, die dies spricht, Vyayasa Yatmika Buddhi, diese entschlossene Intelligenz, und wo er über die Intelligenz der Materialisten spricht, nämlich Buddhayo Vyavasayinam, nämlich als die unentschlossene Intelligenz, nicht Avyayasayinam eigentlich, aber in der Verbindung kann man, das geht dann in die Sanskrit-Grammatik rein, Buddha ja Avayasayinam, nicht die unentschlossene Intelligenz. Also, spricht also hier als die Intelligenz, definiert er als dieses unerschütterliche Vertrauen, diese Entschlossenheit, dass man weiß, dass Krishna die Ursache ist, diese eine Sache, um die ich mich nur kümmern muss, und dem Verständnis, dass dann alles erledigt wird. Wir als Devotis leben ja mit dieser Intelligenz. Es ist eine Intelligenz letztendlich, die im spirituellen Leben gefestigt ist und die dahin führen kann, Krishna überall zu sehen und nichts getrennt von Krishna zu sehen und sich dann natürlich, das ist die Schlussfolgerung, Mahatmanas, Tumam, Pata, die großen Seelen, die auf der Ebene sind, die beschäftigen sich im unablässigen, hingebungsvollen Dienst. Und das ist ja Bodhi-Yoga, nicht? Mit Krishna verbundene Intelligenz. Jnana, Wissen, kann niemals zu dieser Stufe alleine hinführen. Narada Muni erklärt in seinem Narada Bhakta Sutras, genauso wenig wie ein theoretisches Verständnis von einer Nahrung dich ernährt und dir zu einer Wertschätzung der Nahrung verhilft. Wenn du zum Beispiel jetzt theoretisch weißt, es gibt vegetarische Pizza, Prasadam-Pizza, nicht? Dieses theoretische Verständnis allein wird dich nicht in den Genuss der Pizza hineinbringen, nicht? Du müsstest etwas tun. Genauso kann Jnana niemals Gott verwirklichen. So wird das von Narada Bhakti in den Narada Bhakti Sutras erklärt. So, dieses Jnana ist nicht Buddhi-Yoga, nämlich das, was uns hilft, Krishna zu verwirklichen. Weil es uns mit Krishna verbindet, durch die Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes. Es ist interessant, das werden wir im morgigen Teil ausführlich behandeln. Seht mal, mit einer Intelligenz kann man bestimmte Prinzipien erkennen und kann dann zu einer bestimmten Sicht kommen. Zum Beispiel, es wird in den Sanskrit, im Bhagavatam gegeben. Ein intelligenter Mensch versteht, indem er das Leben anschaut, dass er das materielle Leben voller Leid ist. Er sieht bestimmte wiederkehrende Prinzipien. Das wird dann später in den sechs klassischen Philosophien Indiens wird es erklärt, dass was Nyaya, Logik, bedeutet. Da wird ein Beispiel gegeben, man sollte mal untersuchen, ob der Körper die Ursache von Leid ist oder die Ursache von Freude. Und dann wird die Frage gestellt, lasst uns jetzt überlegen, wie der Körper genießen kann, was den Körper Genuss verschafft, zum Beispiel eine Hand. Nicht? Und dann, was der Hand Leid verschafft. Und dann wird gesagt, man kann sich hier die Hand klemmen, zu heißes Wasser, ein Juckreiz kann sich entwickeln durch einen Moskitostich, Lähmung kann eintreten. Das sind so die Sachen, die der Hand Leid bereitet. Aber was bereitet ihr Glück? Und da weiß man dann, da kann man kaum die Antwort geben. Jemand mag sagen, wenn ich mit einem Freund mir die Hand schüttle, aber ist die Hand die Ursache für Glück oder mir der Freund? Offensichtlich der Freund. Oder wenn ich ein Wiener Solo hinlege, nicht? Ist da die Hand die Ursache für Freude? Nein, es ist die Musikalität, die du hast. Angenommen, du hast sie. Nicht so wird der Schluss gezogen, indem alle einzelnen Sinne des Körpers analysiert werden, dass der Körper die Brutstätte für Geburt, Alter, Krankheit und Tod ist und nicht für Glück. Das Glück ist etwas, was ich im Chitta, im ungestörten Bewusstsein ansammeln kann. Und so wird gesagt, materielles Dasein ist letztendlich leidvoll. Das wird so analysiert. Also mit Intelligenz kann man das verstehen. Oder ein anderes Beispiel, du gehst meinetwegen und bist sehr, sehr durstig. Und plötzlich siehst du ein grünes Gras. Wenn du jetzt intelligent bist, kannst du die Unterscheidung treffen, das Gras ist hier grün im Gegensatz zu dem gelben Gras over there, dort drüben. Und du verstehst ein bestimmtes Prinzip, wo immer, wenn immer Gras grünt, heißt es, dass das mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Und gräbst dann dort, wo das Wasser grün ist, nach einer Quelle. Nicht, indem du noch ein paar andere Sachen siehst. Du also Unterscheidungsvermögen hast. Ein anderes Beispiel wird gegeben im siebten Kanto, was einen ähnlichen Sinnzusammenhang ausdrückt. Wenn jemand, ein intelligenter Geologe, kann anhand der geologischen Vorkommnisse, die es gibt, oder Besonderheiten, schließen, nach hier muss es Gold geben. Und dann durch einen bestimmten Vorgang das Gold finden und es von dem Eisenerz trennen und dann für Goldschmuck benutzen oder für irgendwelche Gebrauchsartikel. So, diese Diskriminierung, dieses Unterscheidungsvermögen, ist eines der Symptome der Intelligenz. Es gibt fünf Symptome der Intelligenz. Die dann einsetzen. Und durch dieses Unterscheidungsvermögen, wenn du deine Intelligenz mit spirituellem Wissen angereichert hast, wirst du überall Krishna erkennen. Du wirst Krishna überall sehen, Antaranga. Vielleicht Bodhi Yoga. Du wirst verstehen, wie das arrangiert ist von Krishna. Du wirst Krishna praktisch, wenn du dann noch geläutert bist, hinter dem Vorhang der materiellen Energie hervorgucken sehen. Maya Javanikatshanam. Also genau wie der Mensch, der seine Intelligenz materiell geschult hat, bestimmte Prinzipien sieht, die nicht offensichtlich sind, die ohne Intelligenz nicht entdeckt werden können. Zum Beispiel wie das Beispiel mit dem Geologen, nicht? Der eine bestimmte Intelligenz hat. Und die, nicht? Und das unter diese Gegend, wo es Gold gibt, unterscheidet von der anderen Gegend, wo es kein Gold gibt. So wirst du in der Lage sein, oder wird der Bhakti-Yogi, du bist ja schon in der Lage, höchstwahrscheinlich, Krishna überall zu erkennen. Ist das nicht wunderbar? Darüber werden wir morgen sprechen, wie das geht. Gut, sind hier noch irgendwelche Fragen? Vatsalya Rasa.
Yes. Sometimes while reading the scriptures, the material intelligence plays some tricks and presents some doubts or try to find some
false
contradictions in,
yes,
in logic or
yes,
some of the presentations. So I want to know what's the attitude of a devotee who is trying to advance although having this intelligence.
See, you will be very surprised to hear that doubt is one of the functions of intelligence. It's not surprising that you are doubtful. It would be a sign of a dullard, means a person who is not very intelligent, if there would not be any doubt. However, doubt can be, there are two ways to deal with doubts. One is by information. You may be lacking in information, and therefore that's why most of the devotees see a contradiction. They don't know what binds these two principles together so that it becomes one. Or you may be disturbed by material influences. Doubt can also arise from there, oh, I don't know if there's a God. I don't know if there's a soul. I think I'm the body. You know? That happens when you get, when your consciousness gets drawn into the material senses. Senses can't see, but the intelligence, if purified, can see. I can't do all that. You have to come tomorrow. Please come tomorrow. It will become more clear tomorrow. So, Hare Krishna, ich möchte hier zu einem Ende kommen. Ja? Srila Prabhupada ki jai.